Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 13. Februar 2023, gleich dem 24. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Botschaft der Teilnahme des Volkes am 22. Bahman war Verbundenheit mit den Idealen der Revolution. Wertschätzung der Revolutionsgarden für Präsenz des iranischen Volkes am 22. Bahman. Und nach Allah in Botschaft an Revolutionsführer. Gesicht der Region veränderte sich mit islamischer Revolution. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Botschaft der Teilnahme des Volkes am 22. Bahman war Verbundenheit mit den Idealen der Revolution. Präsident Ebrahim Raisi würdigte die große und enthusiastische Teilnahme der Menschen an der Feier des 44. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution und erklärte, die großartige Präsenz der Menschen an den Kundgebungen am 22. Bahman, 11. Februar, zeigt die Verbundenheit und Solidarität des Volkes mit der islamischen Staatsordnung und den Idealen der Revolution und hat die Verschwörungen der Feinde neutralisiert und zunichte gemacht. Ebrahim Raisi sagte bei der Kabinettssitzung am Sonntagabend, dass die Iraner entschlossen waren, dem Ruf des Revolutionsführers zu folgen, indem sie an den Kundgebungen teilnahmen, um ihre Einheit und Solidarität vor den Feinden zu demonstrieren und einmal mehr zu beweisen, dass sie die Revolution, das System und die Velayat unterstützen und der Feind habe die Botschaft dieser epischen und bedeutungsvollen Präsenz des Volkes erhalten. In einem anderen Teil seiner Rede brachte Präsident Raisi seine Dankbarkeit gegenüber denjenigen zum Ausdruck, die an der Organisation kultureller und künstlerischer Festivals während der Fahrtstrikade beteiligt waren, insbesondere den Verantwortlichen des Ministeriums für islamische Führung. Unter anderem betonte der Präsident in der Kabinettssitzung, dass die zuständigen Ministerien verpflichtet seien, folgende Fragen und Probleme verstärkt zu behandeln: Kontrolle des Marktes und Versorgung des Volkes mit notwendigen Gütern zu angemessenen Preisen, Notwendigkeit der Verbesserung interner Kapazitäten im Schienenverkehr sowie Bekämpfung des Waffenschmuggels, insbesondere des organisierten Schmuggels und der Spekulanten und der Devisenhändler. Der Präsident wies auch auf die Abhaltung von Tourismus- und Kunsthandwerkfestivals während der Fahrtstrikade hin und betonte die Notwendigkeit, das Kunsthandwerk zu beachten, und er verpflichtete die Gouverneure, geeignete Orte zu finden, um stabile Märkte für das Angebot an iranischem Kunsthandwerk in den Städten zu schaffen. Die Kundgebungen des 22. Bahman, 11. Februar, fanden am Samstag mit einer großen Präsenz der Menschen im ganzen Land statt. Wertschätzung der Revolutionsgarden für Präsenz des iranischen Volkes am 22. Bahman. Am Sonntag haben die islamisch-iranischen Revolutionsgarden ihre Wertschätzung für die epische und glorreiche Präsenz des großen iranischen Volkes bei der Beteiligung an den landesweiten Kundgebungen zum Jahrestag des Sieges der islamischen Revolution am 22. Bahman zum Ausdruck gebracht und den Schutz der nationalen Interessen und der Bedürfnisse der Menschen und des Systems als endgültige und unausweichliche Strategie dieser revolutionären und populären Institution bezeichnet. Laut der Nachrichtenagentur IRNA heißt es in einem Teil dieser Erklärung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, der nationale Marsch am 22. Bahman, der mit der begeisterten und bewundernswerten Präsenz von zig Millionen Iranern stattfand, machte erneut die Fehleinschätzungen des Feindes bezüglich des iranischen Volkes deutlich und zeigte in einem stolzen und deutlichen Bild das Festhalten des iranischen Volkes an den erhabenen Idealen der islamischen Revolution. Weiter heißt es in der Erklärung, einerseits hat diese glorreiche und bedeutende Präsenz den Illusionen der Feinde einen strategischen Schlag und eine demütigende Niederlage zugefügt und das nach den allseitigen Investitionen und Koalitionen zur Erzeugung von Verzweiflung unter den Menschen in Iran, um diese daran zu hindern, an den Kundgebungen des 22. Bahman teilzunehmen. Und andererseits liegt es in der Verantwortung der Institutionen und der Verantwortlichen der iranischen Staatsordnung, Maßnahmen zu entwickeln und effektive und ernsthafte Programme zu verfolgen, um die wirtschaftlichen Probleme zu verringern und den Lebensunterhalt der Menschen zu verbessern. Die Verantwortlichen werden aufgefordert, sich darum zu bemühen und mehr Anstrengungen in diesem Bereich zu unternehmen. In dieser Erklärung wird festgestellt, dass die Revolutionsgarden sich der offenen und verborgenen Pläne des Feindes, die Kapazitäten des Systems in zweirangigen Fragen zu marginalisieren und die Probleme des iranischen Volkes zu vernachlässigen, umfassend bewusst sind. Und die Revolutionsgarden geben die Niederlage der feindlichen Strategie auf diesem Gebiet bekannt, sowie ihre Position, die Dienste für die Iraner in verschiedenen Bereichen fortzusetzen und zu vertiefen. Nach aller in Botschaft an Revolutionsführer, Gesicht der Region veränderte sich mit islamischer Revolution. Siad al-Nakhalah, der Generalsekretär der islamisch-palästinensischen Dschihad-Bewegung, sagte in einer Botschaft an den Revolutionsführer, in der er zum 44. Jahrestag des Sieges der islamischen Revolution gratulierte, die islamische Revolution hat das Gesicht der Region verändert und betraf die ganze Welt. In seiner Botschaft hob er hervor, mit dem Sieg der islamischen Revolution in Iran hat die Suche nach dem Recht ein besonderes Gesicht bekommen und die freien Menschen der Welt haben eine Zuflucht gefunden. Die Revolution hat die Flagge der Freiheit gehisst. Unter Hinweis darauf, dass die islamische Revolution der wahre Unterstützer des kämpfenden, unterdrückten Volkes Palästina ist, fügte er hinzu, das palästinensische Volk und die Widerstandsfront sind heute trotz aller Herausforderungen und Feindschaft des zionistischen Regimes mit Unterstützung Amerikas und des Westens stärker als je zuvor. Der Generalsekretär der islamischen Dschihad-Bewegung Palästinas erläuterte, dass man heute nach Gottes Willen dem Sieg näher sei und die Palästinenser trotz Blockade der imperialistischen Feinde heldenhaft gegen die zionistischen Besatzer im ganzen Land Palästina kämpften und den Feind erschütterten. In einer solchen Weise, dass die zionistischen Führer heute über den Zusammenbruch ihres Regimes besorgt seien. Siad al-Nakhalah würdigte die Tapferkeit der Kämpfer, die ihr Leben auf dem Wege Gottes opferten, mit Blick auf Al-Quds Jerusalem und erklärte, sie beweisen jeden Tag, dass der Sieg Palästinas nah ist und in Verheißung der Erfüllung von Gottes Versprechen, dass wir die Moschee betreten, rufen sie Al-Aqsa lauter und lauter. Dem Bericht zufolge wünschte der Generalsekretär der islamischen Dschihad-Bewegung am Ende seiner Botschaft die Fortsetzung des Sieges der islamischen Revolution, welcher der Sieg des palästinensischen Volkes in aller freien Völker der Welt sei. Raisi reist nach Peking zur Umsetzung des Abkommens zwischen Iran und China. Der Leiter für politische Angelegenheiten des Präsidentenbüros erklärte unter Bezugnahme auf die Reise von Präsident Raisi nach Peking, bei dieser Reise werden die Mechanismen zur Umsetzung des umfassenden Abkommens zwischen Iran und China festgelegt. Mohammad Jamshidi fügte am Sonntagabend in einem Fernsehinterview hinzu, der chinesische Präsident Xi Jinping hat Präsident Raisi im Sommer während des Shanghai-Gipfels in Samarkand zu einem Besuch in China eingeladen. Die Ziele dieser Reise sind sowohl wirtschaftlicher als auch politischer und strategischer Natur. Jamshidi erklärte weiter, die Strategie der Regierung der Islamischen Republik Iran ist die Politik der wirtschaftlichen Konvergenz mit einem Fokus auf den asiatischen Raum, der ihr ein besonderes Anliegen ist. Man strebe eine umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China an, die auf der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern basiere, fügte er hinzu. Als Reaktion auf die offizielle Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping wird Präsident Raisi am Montag an der Spitze einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in die chinesische Hauptstadt reisen. Bei dieser Reise wird er nach der offiziellen Begrüßung durch seinen chinesischen Amtskollegen zunächst zu einem privaten Treffen mit Xi Jinping zusammenkommen. Anschließend werden die Verhandlungen der hochrangigen Delegationen beider Länder sowie die feierliche Unterzeichnung von Kooperationsdokumenten in Anwesenheit der Präsidenten stattfinden. Während dieser Reise wird der iranische Präsident auch an dem gemeinsamen Treffen von Geschäftsleuten und Wirtschaftsaktivisten beider Länder teilnehmen und es wird ein Treffen mit in China lebenden Iranern geben. Mehrere Minister und Kabinettsmitglieder der 13. Regierung begleiten Präsident Raisi bei seinem China-Besuch. Paris zu Wiener Verhandlungen. Nachrichtenaustausch zwischen Verhandlungsparteien läuft. Der Vize-Außenminister für politische Angelegenheiten und Verhandlungsführer bei den Atomgesprächen in Wien sagte zu den Verhandlungen über die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen: Die Verhandlungen werden im Rahmen des Nachrichtenaustauschs zwischen den Verhandlungsparteien weitergeführt. Am Sonntag hat Ali Borelikani in einem Interview mit dem libanesischen Sender Al-Manar über die jüngsten Entwicklungen bei den Gesprächen über die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen gesagt: Die nuklearwissenschaftlichen, technologischen und industriellen Fortschritte Irans zeigen, dass die Islamische Republik Iran im Zeichen ihrer Unabhängigkeit die Grenzen des Wissens, der Technologie und der Industrie im Nuklearbereich erreichen konnte. Aber die Großmächte haben diese großen Kapazitäten und Errungenschaften tatsächlich genutzt, um gegen unser Volk vorzugehen und diese zu einer Bedrohung zu machen. Und das trotz der Tatsache, dass die nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik Iran vollständig im Rahmen der Verpflichtungen Irans gegenüber der Internationalen Atomenergiebehörde und im Rahmen der Verpflichtungen des Atomwaffensperrvertrags liegen. Der stellvertretende iranische Außenminister fügte hinzu: In den vergangenen anderthalb Jahren, in denen die Verhandlungen liefen, hat sich deren Tempo womöglich erhöht und verringert, aber wir hatten eine Kontinuität bei diesen Verhandlungen. Zur Vermittlerrolle Katars beim Nachrichtenaustausch zwischen Iran und den westlichen Ländern, insbesondere den USA, sagte Borelikani: Wir haben keine direkten Beziehungen zu den USA und es ist selbstverständlich, dass der Nachrichtenaustausch zwischen uns und den Amerikanern über einen Vermittler stattfindet, bei dem es sich manchmal um ein europäisches Land handelt oder auch um einen nicht-europäischen Vermittler. Auf dieser Grundlage haben wir Nachrichten zwischen beiden Seiten ausgetauscht und das ist weiterhin so. Borelikani erläuterte weiter: Was die Frage unserer roten Linien betrifft, so war eine der grundlegenden roten Linien der Islamischen Republik Iran die Frage der Garantien, die beruhigende Garantien für die Islamische Republik Iran sein sollten, damit die andere Partei ihren Verpflichtungen nachkommt. Denn unser Hauptziel bei diesen Verhandlungen ist es, die Sanktionen gegen Iran so aufzuheben, dass die Menschen in Iran wirtschaftlich davon profitieren. Er fuhr fort: Darüber hinaus sollten die Aufhebung der Sanktionen und die wirtschaftlichen Vorteile stabil und nicht vorübergehend sein. Dies war eines der Hauptargumente, die während der Verhandlungen mit der anderen Seite vorgebracht wurden. International Rescue Committee: 15 Millionen Syrer brauchen Hilfe. Das Internationale Rescue Committee gab bekannt, dass 15 Millionen Syrer im ganzen Land nach den Erdbeben in Nordsyrien humanitäre Hilfe benötigten. David Miliband, der Direktor des International Rescue Committee, IRC, sagte am Sonntagabend, dass die Organisation über die Türkei humanitäre Hilfe nach Nordsyrien entsende. Andererseits sagte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in Syrien gegenüber Al Jazeera, dass bei den Erdbeben mehr als 140.000 Menschen verletzt wurden. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat eine Soforthilfe von 42 Millionen Dollar angefordert, um den Opfern der Erdbeben in Syrien und der Türkei zu helfen. In einer Erklärung hatte das syrische Außenministerium zuvor die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, das Sekretariat dieser Organisation, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und andere Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen aufgerufen, Syrien und seiner Regierung bei der humanitären Katastrophe zu helfen, die durch die jüngsten Erdbeben verursacht wurde. Das syrische Außenministerium erklärte, diese Organisationen können syrischen Bürgern bei der Rettung von Erdbebenopfern, der Beseitigung von Leichen und der Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln helfen. Das syrische Außenministerium brachte seine große Dankbarkeit gegenüber den Ländern und Institutionen, die ihre Solidarität mit den Menschen dieses Landes bekundeten und ihre Bereitschaft erklärten, ihnen in dieser schwierigen Situation zu helfen, zu Ausdruck. Schwere Erdbeben haben am Montagmorgen, 6. Februar 2023, die Südtürkei und den Norden Syriens erschüttert. Bei diesen Erdbeben der Stärke 7,8 kamen Zehntausende Menschen ums Leben, Hunderttausende wurden verletzt und Tausende Gebäude stürzten ein. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4, Mashhad 4, Isfahan 5, Shiraz 12 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Besprechung der Sure Jumma wenden wir uns der Sure Munafirun zu. Diese Sure wurde in Medina geoffenbart und umfasst 11 Verse. Wir betrachten heute die ersten 6 Verse von dieser Sure, bei der der Schwerpunkt auf den Merkmalen von Heuchlern liegt. Hier nun die Verse 1 und 2, eingeleitet mit
Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie: Wir bezeugen, dass du wahrlich Gottes Gesandter bist. Gott weiß, dass du für wahr sein Gesandter bist. Doch Gott bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschild genommen und halten so von Gottes Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Als der Prophet noch in Mekka war, hatte der Glaube an ihn für die Muslime zur Folge, dass sie von den Götzenanbetern gefoltert oder schikaniert oder ihnen soziale Rechte verwehrt wurden. Wer sich denn noch zum Glauben bekannte, meinte dies also ehrlich. Aber nachdem der Prophet und die Muslime nach Medina ausgewandert und die Muslime erstarkt waren, haben einige, ohne wirklich an den Propheten zu glauben und lediglich ihrer sozialen Position zuliebe, erklärt, sie seien Muslime. So kam es, dass mit der Zeit die Zahl der Heuchler in der islamischen Gemeinde wuchs und dass Gott in den Suren, die in Medina geoffenbart wurden, auf die Merkmale dieser Leute, der Munafirin, aufmerksam machte. Es ist typisch für die Munafirin, dass sie heilige Dinge der Religion missbrauchen, um ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen. Zum Beispiel bauten sie in Medina eine Moschee und luden den Propheten ein, an der Eröffnung teilzunehmen. Aber Gott nannte das Gebäude Zirar-Moschee, Moschee des Schadens, und zwar deshalb, weil diese Moschee zur Spaltung zwischen den Muslimen führte. Im obigen Vers 2 der Sure Munafirun geht es um die Ausnutzung einer anderen heiligen Angelegenheit seitens der Heuchler, nämlich die Anwendung von Eiden in Gottes Namen. Sie bezweckten damit, die anderen zu täuschen und sich selber ins gute Licht rücken.
Thank you.
Es lassen sich folgende Punkte hervorheben. Erstens. Heuchelei ist eine praktizierte Lüge, denn im Herzen ist der Heuchler ungläubig, aber nach außen hin und mit der Zunge täuscht er Gläubigkeit vor. Zweitens. Es ist charakteristisch für Heuchler, dass sie schmeicheln und schön daherreden. Wir dürfen also nicht jeder Bekundung von Freundschaft und Unterstützung vertrauen und müssen uns vor Heuchlern hüten. Drittens. Wir sollten von Leuten Abstand nehmen, die häufig mit einem Schwur etwas bekräftigen wollen, denn meistens meinen solche Leute es nicht ehrlich. Viertens. Eine Aussage kann durchaus wahr sein, aber möglicherweise ist derjenige, der sie macht, nicht von ihrem Inhalt überzeugt. Wir müssen bei Heuchlern Acht geben, weil sie manchmal etwas sagen, was wirklich stimmt, ohne selber daran zu glauben. Fünftens. Die Heuchler blockieren auf verschiedene Weise den Weg Gottes und verhindern die Verbreitung der göttlichen Religion. Zum Beispiel durch den Bau einer Moschee, mit der sie die Einheit unter den Muslimen vernichten wollen, oder durch Fernbleiben von der Front, um den Muslimen militärisch zu schaden, oder dadurch, dass sie die Menschen davon abhalten, die Religion Gottes durch Spenden und Abgaben zu unterstützen. Die beiden nächsten Verse sind die Verse 3 und 4 der Sure 63.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
Diese Heuchelei kommt von daher, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht begreifen. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr würdiges Äußeres. Und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu, weil sie so schön sprechen. Sie sind innerlich jedoch wie angelehnte morsche Hölzer. Sie meinen, aus lauter Furcht, jeder Schrei sei gegen sie gerichtet. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor. Gott bekämpfe sie. Vielleicht lassen sie sich doch abwenden. Diese Verse zeigen den großen Unterschied zwischen der äußeren Erscheinung der Heuchler und ihrem wahren Inneren. Es heißt, ihr Äußeres ist würdig und sie sprechen angenehm und beeindruckend. Aber in ihren Herzen herrscht Ungläubigkeit und Götzenverehrung, und sie sind weit entfernt vom Weg des Glaubens. Die göttliche Rechtleitung bleibt ihnen verwehrt. Heuchler sind Körper ohne Seelen. Ihr Äußeres blendet die anderen, aber sie sind ihnen hohl und feige, und wenn jemand etwas sagt, fürchten sie, es könnte zu ihrem Nachteil sein und lehnen sich dagegen auf. Die Heuchler erwarten, dass man nur auf das hört, was sie sagen. Gott gibt dem Propheten und seinen Anhängern die Anweisung, sich davor zu hüten, dass sie auf die angenehme äußere Erscheinung und das eindrucksvolle Gerede der Heuchler hereinfallen. Sie sollen wissen, dass diese im Herzen wahre Feinde der Gläubigen sind, auch wenn sie nach außen hin so tun, als seien sie ihre Freunde. Sie haben es verdient, im Diesseits von den Gläubigen verwünscht zu werden und im Jenseits die Strafe Gottes zu erfahren. Wir können uns merken, erstens, wer die Wahrheit kennt, jedoch nicht an sie glaubt, hat sein Herz versiegelt und sich selbst daran gehindert, die Wahrheit begreifen zu können. Zweitens, die Heuchler sind Feinde, die unter den Gläubigen leben. Sie sind der interne Feind und gefährlicher als der externe, denn sie werden nicht so einfach erkannt. Da es schwer ist, sie zu erkennen, ist es auch schwieriger, sie zu bekämpfen. Drittens. Wir können nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen. Jedoch dürfen wir uns nicht damit begnügen, Leute von ihrer äußeren Erscheinung her zu beurteilen. Wenn nun jemand äußerlich einen sehr guten Eindruck macht und sich sehr bescheiden, anständig und gläubig gibt, kann es sein, dass er innerlich gar nicht diese Haltung besitzt. Ob er tatsächlich so denkt, wie es den Anschein hat, ist an seinen Taten abzulesen. Es kommt immer darauf an, wie er sich verhält und ob er rechtschaffen handelt. Es folgen die Verse 5 und 6 der Sure Munafirun.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet, drehen sie stolz und spöttisch ihre Köpfe zur Seite, und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Für sie ist es gleich, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Wie der Geschichtsschreibung zu entnehmen ist, hatten die Heuchler Schlechtes über den Gesandten Gottes und seine gläubigen Helfer geredet. Sie dementierten dies jedoch gegenüber dem Propheten und waren nicht bereit, sich bei ihm und den Gläubigen zu entschuldigen. Ihr Verhalten hatte mit ihrer Hochmütigkeit zu tun. Sie hielten sich für stark und wichtig und sahen stolz auf die anderen herab. Jemand, der es nicht bereut, wenn er Hässliches getan hat und sich nicht als Sünder betrachtet, wird natürlich auch nicht Gott um Vergebung bitten. Und sollte selbst der Prophet Fürbitte bei Gott für sie einlegen, so wird auch dies nichts nützen. Die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes gelten für solche Leute nicht. Abschließend lässt sich sagen, erstens, wir sollten darum bemüht sein, sündige Menschen zu retten und ihnen den Weg zur Reue und zur Umkehr zu Gott zu ebnen. Zweitens, wir sollten den Propheten Gottes um Vermittlung zwischen uns und Gott bitten, damit sich der Weg zur Vergebung Gottes für uns öffnet. Drittens, Hochmut und Überheblichkeit sind ein klares Zeichen für Heuchler. Sie betrachten sich nicht als Sünder und glauben, nur sie seien im Recht. Viertens, Hochmütigkeit und die Ablehnung des Aufrufes Gottes führt dazu, dass den Menschen die Rechtleitung Gottes und seine großzügige Barmherzigkeit verwehrt wird. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Delbar. Vorgetragen wird es von Shahram Nazeri.
خلوت خاص دلبر آمد دلبر ز کرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دلبر ز کرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد ذاتی به ظهور خیشتم زد صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دلبر ز کرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد از شد محفل دل ز غیر خالی شد محفل دل ز غیر خالی یار از در دلبری در آمد یار از در دلبری در آمد ذاتی به ظهور خیش دم زد ذاتی به ظهور خیش دم زد صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دلبر ز کرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد از
جز دلم کوز ازل آن کس نشنیدم که در این کار بماند. آه 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 آه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، از صدای صفات مظهر آمد، صد گونه صفات مظهر آمد، دل خلوت خاص دل بر آمد، دل بر ز کرم به دل بر آمد، دل خلوت خاص دل بر آمد، دل بر ز کرم به دل بر آمد، دل خلوت خاص دل بر آمد، دل بر ز کرم به دل بر
آمد. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wir berichteten beim letzten Mal über die zunehmende Bedeutung der Niederschrift von Texten in der Frühzeit des Islams und über das Aufblühen der Papierherstellung in späteren Epochen. Dieses Handwerk gelangte später durch die Muslime in Ägypten und Andalusien auch nach Europa. Heute betrachten wir, wie die Wissenschaften übertragen wurden und wie die islamische Welt Gelehrte anzog. Die Wissenschaft gelangte aus drei verschiedenen Zivilisationsreichen jener Zeit in die islamische Welt, nämlich aus Griechenland, Indien und Iran. Aus Griechenland kamen vor allen Dingen Rationalwissenschaften. Die Muslime wurden meistens indirekt und durch Übersetzungen griechischer Werke in Altsyrisch und Latein mit diesen Wissenschaften vertraut. Vor allem altsyrisch sprechende Christen aus dem Irak, Schaumat, damaliges Syrien und Haran, dem jetzigen Gebiet von Urfu in der heutigen Südtürkei, stellten dieses Wissen vor. Entweder hatten sich diese Gelehrten zum Islam bekannt oder sie hatten sich wegen der guten Entlohnung durch die muslimischen Kalifen an dieser Angelegenheit, welche die Übersetzungsbewegung einleitete, beteiligt. Ein Teil des griechischen Wissens kam jedoch auch aus Alexandria, Ägypten und dem dortigen großen wissenschaftlichen Zentrum zu den Muslimen. Die Muslime schöpften in verschiedenen Bereichen aus den griechischen Wissenschaften wie Mathematik, Astronomie, Medizin und Naturwissenschaften. Sie wurden mit der Mathematik des Ptolemäus bekannt und erfuhren über die neuesten astronomischen Theorien der Griechen. Außerdem gelang es ihnen dank des Geographiewerkes aufgrund der Bestimmung von Längen und Breitgraden geografische Karten anzufertigen. Die Muslime haben auch den medizinischen Wissensschatz der Griechen genutzt, insbesondere die Werke von Galenos und Hippokrates. Das Werk von Jabor über die Gifte ist ein Beispiel, welches zeigt, in welchem Umfang die Muslime in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach der Hijra, 8. Jahrhundert nach Christus, die Werke von Hippokrates, Galenus, Plato, Pythagoras und Aristoteles verwendeten. Bevor diese Werke übersetzt wurden, hatten sich muslimische Mediziner, die auf griechischem Boden lebten, mit diesen Kenntnissen vertraut gemacht. Als die Kalifen die Stadt Damaskus zu ihrem Hauptsitz bestimmten, wurde der Kontakt zu den griechischen Gelehrten einfacher. Der Orientalist Dr. Fuad Sezgin berichtet, Morvi nutzte das Wissen, das einer seiner Hofmediziner namens Asal über die Gifte besaß, um sein Leben zu schützen. Ein anderer christlicher Mediziner namens Abul Hakam diente dem Kalifen durch medizinische Behandlung. Die Familie des Abul Hakam hat bis Mitte der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus, am Hofe der Umayyiden und Abbasiden gedient. Gemäß Untersuchungen von Sezgin wurden ab Ende des ersten bis Mitte des dritten Jahrhunderts nach der Hijra verschiedene Fächer der Medizinwissenschaften von Griechenland in der islamischen Welt eingeführt. Ein Überträger dieses Wissens war Honein ibn Ishaq. In der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach der Hijra hatte sich der Übertragungsprozess beschleunigt. Unter diesen günstigen Bedingungen hat Honein ibn Ishaq mit nur 17 Jahren begonnen, diese Werke zu übersetzen. Bis an sein Lebensende hat er ca. 100 Werke des Galenus selber oder mit Hilfe seiner Schüler übersetzt. Ein griechisches Werk, das übersetzt wurde, war das Buch Discorides. Es handelte von der Pflanzenkunde. Später wurde es von den Muslimen erweitert. Mithilfe solcher Werke konnten die Muslime in der Medizin einen bedeutenden Stand erreichen.
Auch aus Indien wurde Wissen übernommen. Zu Beginn der Abbasidenherrschaft entstand der wissenschaftliche Kontakt zwischen Indien und der islamischen Welt und die indischen Texte über Medizin, Astronomie und so weiter wurden ins Arabische übertragen. Alumieli, ein italienischer Orientalist, ist der Überzeugung, dass die indischen Wissenschaften sich erheblich auf die islamische Zivilisation auswirkten und beruft sich hierbei auf das Werk von Abu Reihan über Indien. Zweifelsohne haben große wissenschaftliche Werke der Inder über Medizin, Mathematik und Astronomie einen Einfluss auf den wissenschaftlichen Fortschritt der Muslime gehabt. 154 nach der Hijra, ca. 770 nach Christus, suchten einige Gelehrte aus Indien den Abbasiden-Kalifen Mansur auf. Unter ihnen war ein bekannter Astronom namens Khanaqa, der die astronomischen Tabellen des Inders Brahma Gupta mitbrachte. Dieser Astronom führte die Hofgelehrten in diese astronomische Methode ein. Mansur ordnete die Übertragung der Ausführungen von Brahma Gupta ins Arabische an. Seine astronomischen Messmethoden wurden bis zur Epoche des Abbasiden-Kalifen Ma'mun verwendet. Der muslimische Astronom Farazi wurde beauftragt, sich die indische Astronomielehre anzueignen. Er schrieb ein Buch über astronomische Berechnungen. Abu Reihan Biruni beruft sich in seinen Abhandlungen immer wieder auf das Werk von Farazi. Auch hat die indische Medizin die Medizinlehre der Muslime beeinflusst. Ibn Nadim nennt in seinem Al-Fihrist 12 Bücher über die indische Medizinlehre, welche zu Beginn der abbasidischen Ära übersetzt oder verfasst wurden. Die Muslime haben auch viele indische Quellen über Heilmittel aus der Pflanzen-, Tier- und Mineralwelt benutzt. Thank you. Im Iran hatten vor dem Islam unter Chosroanu Shiravan die wissenschaftlichen Tätigkeiten einen Höhepunkt erreicht. Ihr Mittelpunkt war die Stadt Jundishapur zwischen den südiranischen Städten Shushtar und Desful. Dort waren mehrere Lehrstätten gebaut worden und man hatte christliche Gelehrte aus Altsyrien eingeladen. Einige von ihnen übersetzten wissenschaftliche Werke aus dem Griechischen, Altsyrischen und Sanskrit in die Pahlavi-Sprache. Vor allen Dingen wurden medizinische Werke übersetzt. Wahrscheinlich ist die Jundishapur-Universität im 4. Jahrhundert nach Christus eröffnet worden, als die vertriebenen Nestorianer von Urfu, Edessa, nach Iran und ihre Gelehrten an diese Universität kamen. Die Nestorianer brachten die Übersetzungen griechischer Werke in Altsyrisch mit. Einige Illuminationsphilosophen Griechenlands, die aus Athen verbannt worden waren, haben an dieser Universität Philosophie gelehrt und Bücher von Plato und Aristoteles ins Pahlavi übersetzt. Als die Iraner Muslim geworden waren und der Iran Teil des Islamischen Reiches wurde, sind viele iranische Werke ins Arabische übertragen worden. Vor den Abbasiden waren es vor allen Dingen Literatur- und Geschichtswerke, doch wurden unter den Abbasiden mit Unterstützung von einflussreichen iranischen Amtsträgern am Kalifenhof auch andere Bücher übersetzt. Zum Beispiel hat die Familie Barmakian unter Harun al-Rashid viele iranische Gelehrte nach Bagdad eingeladen und bei der Übertragung iranischen Wissens und Übersetzungen aus dem Pahlavi eine große Rolle gespielt. Vieles war über Sternkunde. Es wurden aber auch bekannte Ärzte von der Jundishapur-Universität nach Bagdad geholt, wie die Ärzte der Buchtischu-Familie. Ibn Nadim, der bekannte muslimische Bibliograf, hat viele aufgezählt, die zu der Übersetzung von Texten auf Pahlavi ins Arabische beitrugen, wie zum Beispiel die Familie Nobacht. Abu Sa'l ibn Nobacht ist ein berühmter Astronom gewesen, der für Mansur gearbeitet hat. Er und sein Sohn Hassan ibn Sa'l haben astronomische Werke aus dem Persischen ins Arabische übertragen, zum Beispiel die astronomischen Tabellen Shahriyar-Sij. Diese Tabelle waren unter dem letzten Sassanidenkönig Yazgerd III. Geschrieben worden und darin wurde entgegen den üblichen astronomischen Berechnungen jeder neue Tag, wie es heute international üblich ist, von Mitternacht angerechnet. Aber die griechischen und europäischen Astronomen haben noch bis 1925 den Beginn des 24-stündigen Tags mit 12 Uhr mittags festgelegt.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.